Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Dass wir Gemeinde sind und dass wir einander haben und füreinander da sind, füreinander beten. Uns gegenseitig helfen. Dass wir mit den Gaben, die uns Gott gibt, dass wir sie einsetzen dürfen hier und können. So danke ich für den Teil, der bis jetzt gewesen ist im Gottesdienst, für den Lobpreis besonders. Danke, dass ihr uns bereit gemacht habt und dass da ganz viel Anbetung war. Danke für das Gebet, Willi. Und auch für das letzte Lied, das mich besonders berührt hat und sicherlich auch einige von euch. Und da fiel mir ein Gebet ein, was ich neulich gehört habe von einem Kollegen, der betete und sagt: Herr, zeig mir, wie sehr du gelitten hast am Kreuz. Zeig mir immer mehr, wie sehr du gelitten hast am Kreuz, damit ich umso mehr verstehe, wie viel Wert ich in deinen Augen habe. Lass mich meinen Wert erkennen, darin, wie sehr du gelitten hast. Was ist Glauben? Wie definieren wir unseren Glauben? Was macht unseren Glauben aus? In allererster Linie geht es doch darum, dass wenn wir sagen, es gibt eine höhere Macht und wir glauben an einen Schöpfer da oben, unabhängig davon, wie wir ihn erstmal benennen, dann sobald wir diese Einsicht bekommen haben, geht es uns darum, dass wir sagen, wie kann ich vor dieser Gottheit bestehen? Was muss ich tun, damit ich angenommen bin von ihm? Also wenn es ihn da oben gibt, wie kann ich gerecht vor ihm sein? Das ist unabdingbar, ansonsten würde ich nicht glauben. Sobald ich glaube, stelle ich mir diese Frage, was muss ich tun? Wie werde ich gerecht vor ihm, damit ich sein Ja für mein Leben bekomme? Alle Religionen dieser Welt, vor allem die bekannten großen Religionen dieser Welt, haben auf diese Frage immer dieselbe Antwort: Es geht durch Leistung. Und egal in welche bekannten großen Religionen du hineinguckst, wirst du sehen, dass dir nahegelegt wird, dass du eben etwas machen musst, dass du deinen Beitrag bringst, um sein Ja zu verdienen, um sein Ja zu bekommen für dich, dass er dich annehmen kann. Der christliche Glaube ist tatsächlich die einzige Glaubenslese überhaupt, die genau das Gegenteil versucht, uns Menschen nahezulegen. Du kannst nichts von dir erbringen. Nichts, was du beisteuern kannst. Nichts, was in irgendeiner Art und Weise du erzeugen kannst, dass seine Gunst zu gewinnen, um gerecht zu stehen, um dich gerecht vor ihm stellen zu können, zu sagen, hier bin ich, oder jetzt wieg ab meine guten Taten und meine schlechten Taten, weil sie jeder von uns hat, nichts davon. Die Bibel spricht als einzige Schrift davon, als Glaubensschrift davon, dass du eben keine Eigenleistung erbringen kannst, dass es nie reichen wird. Weil lass nur eine Sache schlecht sein. Wie willst du sie bereinigen? Wie willst du sie nichtig machen vor ihm? Und das Gegengewicht der guten Taten ist kein Mittel, um das eine Böse, was du vielleicht in deinem Leben gemacht hast, wenn es nur eins wäre, um es zu tilgen. Es wird nicht getilgt. Es kann nicht getilgt werden. Im Neuen Testament, im Römerbrief, da schreibt Paulus und er sagt, dass wenn es denn um diese eigenen Leistungen geht, weil sich eben dieser Gedanke immer wieder hineinschleicht, auch in das christliche Gedankengut, auch in den christlichen Glauben hinein, und das Evangelium versucht es, das Gegenteil davon nahezulegen, aber es schleicht sich hinein. Und deswegen sagt Paulus, wenn es doch um unsere eigenen Leistungen ginge, Also wenn es wirklich darum gehen würde, dass wir irgendwelche Gebote, irgendwelche Gesetze, irgendwelche Regeln, die wir aufstellen, in irgendeiner Art und Weise versuchen zu halten, damit wir dann bezeugen können, schau Herr Gott, ich habe versucht, ein gerechtes Leben zu leben. Dann hätten wir ja, so sagt Paulus, jeden Grund, stolz zu sein. Schau her, was ich erbracht habe. Ich habe mich wirklich bemüht und unterm Strich wiegen die Plus mehr als die Minus. Wir hätten jeden Grund, stolz zu sein. Aber ist nicht Stolz ein tiefer Ursprung aller Sünden, die wir begehen? Begehen wir sie nicht in den meisten Fällen aus dem Stolz heraus, aus dem Ich heraus? Dieses Thema wäre eine komplett neue Predigt, die ich demnächst mal halten möchte. Paulus sagt also, die Leistungen, die du erbringst, zählen nichts vor Gott. Aber wenn es nicht um die Leistungen geht, worum geht es dann? Worum geht es? Was versucht er uns durch das Evangelium zu vermitteln? Was ist es, was zählt, wenn nicht deine Erfüllung, der Halten der Gebote? Und die Bibel selbst nimmt Abraham hier als Beispiel. Abraham, der in der frühen Menschheitsgeschichte gelebt hat, seine Lebensgeschichte könnt ihr im ersten Buch Mose nachlesen, ab Kapitel 14, 15 aufwärts. Da heißt es, und so bezeugt die Heilige Schrift selbst, Abraham glaubte an Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte an Gott. Und weil er glaubte, und einfach nur, weil er glaubte und nicht irgendwas hielt, sondern es einfach nur glaubte und an ihn glaubte, und wurde ihm genau das zur Gerechtigkeit angerechnet. Und Gott sprach ihn gerecht. Gerecht sprechen heißt, Gott nimmt dich an und sagt, du darfst bei mir sein. Ich nehme dich an, ich stoße dich nicht ab. Und er spricht ihn gerecht, einfach nur, heißt es hier, weil Abraham glaubte. Doris, vielen Dank für den Beginn der Kindergeschichte. Liebe Kinder, ich werde jetzt noch einmal kurz mich zu euch wenden und ich gehe jetzt mal in die Ecke, aber auch an die Kinder, die da irgendwo anders noch sind. Weil die Geschichte war ja noch nicht zu Ende von Abraham. Das Spannende bei dieser Geschichte ist aber, dass sie sich so sehr, Abraham und seine Frau, die haben sich so sehr, das ist ein bisschen komisch jetzt, ne? Okay. Die haben sich so sehr ein Kind gewünscht. Na, wie schon gesagt, was wünschen sich Ehepaar am liebsten? Natürlich nicht das Geld. Geld ist auch wichtig, ne? Wie jemand gesagt, hier beides wünsche ich mir am liebsten. Wer war das? Wo ist sie? Da hinten, ganz da hinten sitze. Kannst auch nochmal. Aber ein Kind, ne? Ah, oh, und ich werde bald Papa. Im Mai ist es soweit und es wird ein Junge. Boah, was ich mich freue, ne? Nicht, dass es Junge wird. Wenn es ein Mädchen wäre, würde ich mich, glaube ich, sogar noch mehr freuen. Ich weiß es nicht, aber ich freue mich, dass ich Papa werde. Und Abraham und Sarah, seine Frau, die wollten auch unbedingt ein Kind. Und dann kommt Gott und spricht zu ihm und sagt, Abraham, ich sage dir, du wirst Papa werden. Du wirst ein Kind bekommen und aus diesem Kind heraus, da werden ganz viele Nachkommen werden und das werden ganz viele sein. So viele, wie die Sterne am Himmel, die werden unzählig viele sein. Und jetzt kommt das Problem. Abraham war schon richtig alt. Der war 75 Jahre alt, als er das von Gott gehört hat. Jetzt guckt mal in die Gegend. Wer ist hier 75 oder circa in der Nähe? Darfst du da hinten? Steh doch mal bitte auf, ihr so um die 75. Und jetzt guckt mal dahin. Guckt mal, das ist so ein 75-Jähriger. Erstmal Applaus dafür, ja, okay. Und stell dir mal vor, jetzt sagt Gott zu ihm, hey, du wirst dein Kind bekommen. Und weißt du, was sein erster Gedanke war? Ich? Guck mal, wie alt ich bin. In diesem Alter, boah, okay, da muss es aber jetzt gleich passieren. Und dann ist es noch nicht mal gleich passiert. Dann hat es nochmal über 20 Jahre gedauert und dann war er fast 100 Jahre alt. Jetzt steht mal bitte jemand auf, falls er noch aufstehen kann. Ist jemand über 90 hier? Okay, ihr dürft aber auch sitzen bleiben. Aber die sind dann richtig alt. Also die sind richtig alt. Und wenn du so alt bist, dann weißt du, ein Kind bekommen, das geht gar nicht mehr. Das ist nicht mehr möglich. Das ist genauso nicht möglich wie, nur als Beispiel, und dann ende ich hier aber auch gleich. Pass auf, wenn ich diesen Teddy fallen lasse, wenn ich ihn jetzt loslasse, in welche Richtung wird er fallen? In die Richtung oder in die Richtung? Nach unten. Was denkt ihr? Nach oben oder nach unten, wenn ich loslasse? Nach unten, oder? Wieso? Weil das geht gar nicht anders. Weil alles in unserem Verstand sagt, ist doch klar, das wissen wir, der Teddy fällt nach unten. Und tatsächlich, er fällt nach unten. Und in dem Fall ist es das Gleiche. Und Gott sagt ihm, ey, du wirst noch mal Papa werden. Das wäre, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich lasse den Teddy los und er fällt nicht nach unten, sondern er fällt nach oben. Das sagen wir, es geht gar nicht. Aber wenn Gott sagt, doch, das geht, das werde ich machen. Die Frage ist, boah, glaubst du daran, wenn er das sagt? Und Abraham, der hat geglaubt, und dann ist es passiert. Ein Jahr später, dann wurde er nicht schwanger, aber er wurde Papa. Und was wir daraus lernen ist, wenn Gott etwas sagt und wenn unser Verstand sagt, das kann gar nicht sein, und wenn er es sagt, dann dürfen wir ihm vertrauen, dass es genauso passieren wird. Okay, nach hinten und nach da. Vielen Dank für euer Zuhören. Den Teddy stelle ich wieder dahin und viel Spaß beim Weitermachen. Puh. 99 war er alt, 90 Jahre sie alt. Sie war unfruchtbar und an einer anderen Textstelle heißt es, was, sollen wir jetzt nochmal miteinander schlafen, so ungefähr? So alt? Nee. Und dann hieß es, ja, komm, wir vertrauen Gott. Und dann schlafen wir nochmal miteinander und wir versuchen es, weil Gott gesagt hat, ja, es funktioniert. Obwohl jegliche menschliche Verstand dir sagt, es funktioniert nicht. Es ist zu alt, vorbei. Unfruchtbar, es geht nicht mehr. Aus menschlicher Sicht war es unmöglich und es passierte dann doch. Ihr Lieben, Abraham wurde genau aufgrund so einer Tatsache für gerecht erklärt. Gott spricht ihn gerecht, weil er sagt, schau her, du glaubst, obwohl dein Verstand dir sagt, das ist nicht möglich. Und was er damit zum Ausdruck gebracht hat, ist, er sagt, Gott, ich vertraue dir. Auch wenn alles dagegen spricht, ich vertraue dir. Glaube beginnt dort, ihr Lieben, wo der Verstand endet. Da, wo wir nicht weiter wissen, da beginnt Glaube. Und in dieses Level hinein möchte uns die Bibel führen, zu sagen, der Glaube ist nichts, was du begreifen wirst, sondern da, wo du endest mit deiner Vernunft, da beginnt dein Glaube. Und deswegen heißt es, daran zu vertrauen, dass das, was hier steht, auch wahrhaftig ist. In Hebräer 11, um einen Vers mal aus der Bibel zu lesen hier, da heißt es im Vers 3, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wir müssen nicht versuchen zu erklären, wie die Welt entstanden ist. Wir müssen auch keinen Schritt in Richtung Evolutionstheorie gehen, zu sagen, wie können wir diese Menschen auch gewinnen, und vielleicht ist es ja alles von Gott, aber wenn die Bibel dir sagt, die Welt ist in 6 Tagen erschaffen worden und dein Verstand dir sagt, das kann gar nicht sein und die Theorien der Menschen zeugen von etwas anderem, dann sagt uns Paulus, genau da beginnt dein Glaube, wo du sagst, ich nehme es an, was mir die Schrift sagt, was mir Gott sagt, und glaube es einfach, auch wenn ich damit Schwierigkeiten habe oder an meine Grenzen stoße. Ich glaube daran, dass Gott gesprochen hat und es ist passiert. Und 6 Tage waren völlig ausreichend. Glauben heißt daher nicht mehr und weniger als Vertrauen. Und der Hebräerbrief und vor allem Kapitel 11 spricht Bände davon und zählt Beispiele auf, biblische Beispiele von großen Männern und Frauen, die eben genau das getan haben. Zu vertrauen und nochmal zu vertrauen. Vertrauen bedeutet, sich selbst unterzustellen. Zu sagen, nicht mein Wille, Gott, sondern dein Wille in meinem Leben. Nicht mein Verständnis, weil mein Verständnis ist begrenzt, sondern dein Verständnis, das ich nicht greifen kann. Deswegen glaube ich und vertraue auf dich und auf dein Wort. Jetzt könnte man sagen, dass es ja für Abraham einfach gewesen ist, denn er hat eine Zusage direkt von Gott bekommen. In den meisten Fällen leben wir heute ohne eine direkte Sprachverbindung zu Gott. Zu den wenigsten von uns spricht Gott ganz direkt, und ich wünschte mir auch, dass das mehr passiert, und es kann mehr passieren davon. Aber wie schön war das, dass er so direkt zu ihm gesprochen hat und dass er dann sein Wort für bare Münze nehmen konnte. Wie ist es bei uns, wenn wir eben diese direkten Zusagen nicht haben? Ja, wir haben ein Buch vollgespickt mit Gottes Zusagen. Und wenn du wissen willst, wie du deinen Glauben erbauen kannst, dann sage ich dir, lese die Heilige Schrift. Lese sie am besten täglich und fütter dich und fütter deinen Kopf und vor allem dein Herz mit diesen Zusagen, in die du dich fallen lassen kannst dann. Dass du weißt, worauf du deinen Glauben baust, worauf dein Glauben gründet. Ein Buch voller Zusagen Gottes für uns, Verheißungen. Ich will ein Beispiel nehmen. Jesus sagte einmal selbst in Matthäus 28,20, ich bin alle Zeit bei euch. Das sagt er kurz bevor er gegangen ist. Und es ist eine Zusage desjenigen, der noch nie ein Wort gebrochen hat. Und wenn ich diese Zusage lese, frage ich mich, nehme ich sie in meinem alltäglichen Leben an? Und zwar immer. Oder gibt es Situationen in meinem Leben, in meinem Alltag, wo ich meine, wenn das alles hier gerade passiert, was passiert, wie kannst du dann Gottes zulassen, bist du überhaupt noch da? Und ich fange an zu zweifeln. Und dann heißt es für mich, geh wieder ins Gebet und geh in die Heilige Schrift hinein und lese es. Und wenn es da drin steht und wenn Jesus zu dir spricht, ich bin alle Zeit bei euch, ich bin bei dir, Tag und Nacht, egal was passiert, dann festige deinen Glauben genau da hinein. Und fang an zu vertrauen, dass auch wenn du Gott gerade nicht spürst oder denkst, ich fühle mich gerade mehr als verlassen, dass du deinen Glauben nicht aufbaust auf dein Gefühl, sondern auf den festen Zusagen Gottes, dass du sagst, wenn es hier steht, Jesus, wenn du es gesagt hast, dann glaube ich daran. Und ich vertraue dir und ich lasse mich fallen. Ich weiß, du bist bei mir. Und so kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Glaube weniger mit dem Verstand in allererster Linie zu tun hat, als vielmehr mit dem Herzen. Dass es etwas ist, das aus dem Herzen entspringt. Es zeigt sich, dass es was mit einer Beziehung zu tun hat, die ich mit meinem Schöpfer habe. Es sind nicht Glaubenspunkte, die ich einmal gehört habe, die sich aneinanderreihen, die ich bejahen kann oder nicht bejahen kann. Es geht vielmehr, weil wenn ich mich nur an diese Glaubenspunkte halte, werde ich bei der ersten Erschütterung in meinem Leben fallen, weil mir die Glaubenspunkte nicht weiterhelfen. Die Bibel versucht uns genau das nahezulegen, dass es um eine tiefe Beziehung geht. Wie Abraham in einer innigen, tiefen Beziehung zu Jesus, zum Schöpfer gewesen ist, aus dem du dann dein Vertrauen schöpfst. Ist es nicht schön, dass Jesus genau dieses Bild malt von sich selbst, wenn er sagt, ich bin der Bräutigam und ihr seid meine Braut. Schaut her, welches Bild er malt. Er sagt, ich möchte mit euch in der tiefsten und engsten Beziehung sein, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann, einer Ehe gleich. Dass ich dir so nah bin, wie deine Ehefrau dir nah ist, wie dein Ehemann dir nah ist. Und noch enger vielleicht, noch intensiver. Deswegen malt doch Jesus dieses Bild. Sei in einer engen, tiefen Beziehung mit mir, wo du mir vertrauen kannst. Und ist es nicht wunderschön für all uns, für all diejenigen, die in einer Beziehung sind, dass man einen Partner hat, dem man vertrauen darf? Dass man sich innig ist, dass man sich austauscht, dass ich mein Herz austausche mit meiner Partnerin, ich ihr zuhöre, sie mir zuhört und wir eins werden. Und genau von diesem Einswerden spricht auch die Bibel. Werdet eins mit eurem Schöpfer. Tauscht dich aus mit ihm. Und ist es nicht wunderschön, wenn du deinem Partner vertrauen kannst, weil er dich noch nie enttäuscht hat, weil er dich noch nie in den Stich gelassen hat, weil er noch nie sein Wort gebrochen hat? Und da stelle ich jetzt ein Fragezeichen dahinten, ob er jemals so perfekt gewesen ist. Aber einer ist so perfekt. Jesus wird dich nie enttäuschen. Er hat sein Wort nicht einmal gebrochen. Nicht ein einziges Schriftstück zeugt davon, dass er einmal sein Wort gebrochen hat. Was er sagt, hält er für immer und ewig. Wie schön ist es zu wissen, dass ich demjenigen vertrauen kann, der auf sein Wort baut. Und ich deswegen diese Worte für bare Münze nehmen kann und ich sie nicht anzweifeln muss, sondern dass ich meinen Glauben, wie gesagt, eben darauf gründen kann. Ich gebe euch gleich noch ein Beispiel zum Ende der Predigt hin. Kannst du 100% Vertrauen aufbauen zu deinem Gott? Er sagt, ja, das kannst du, weil ich dir 100% noch nie untreu gewesen bin und die 100% treu gewesen bin. Vertrauen meint loslassen, auch in einer Beziehung. Das heißt für mich loslassen und abgeben dürfen, aber vor allem in der Beziehung zu meinem Schöpfer, dass ich loslasse und abgebe und sage, Herr, es geht um deinen Willen in meinem Leben und nicht um meinen Willen. Und ich vertraue dir, dass du mich führst. Ich gebe die Führung meines Lebens in deine Hand. Und ich schaue hin und höre hin, zu hören, was du mir sagst, was dein Wille ist für mich. In einer dieser engen, tiefen Beziehung zu ihm. In dieser Liebesbeziehung. Zu sagen, was ist das Beste für mein Leben, Vater? Du weißt es besser als jeder andere. Wozu hast du mich erschaffen? Wo willst du mich haben? Was soll ich tun? Ich folge dir nach. Vertrauen meint loslassen und abgeben. Wer loslässt, wird aufgefangen. Das meint Vertrauen haben. Loslassen und sich geführt und getragen wissen. Und so ein Glauben schaffe ich nur heraus aus einer tiefen Beziehung, in die ich eintauchen muss. Wie ich gerade erwähnt habe, wir werden Eltern. Und wir zelebrieren ich zelebriere die Schwangerschaft, Verena manchmal mehr, manchmal weniger. Und es ist so wunderschön, an diesem Wunder teilhaben zu dürfen. Und ich bewundere Frauen, die durch Schwangerschaften erleben, weil wir Männer sie nie erleben werden. Und ich bestaune darüber, was da passiert, was Gott in uns hineingelegt hat und was er in uns hinein kreiert. Ein Lebewesen in sich aufwachsen zu lassen. Ich bin so stolz, ich bin froh und dankbar, das erleben zu dürfen. Und dann war ich einmal dabei bei der Ultraschalluntersuchung. Und davor war das noch so, und das, was ich euch jetzt erzähle, erzähle ich euch aus meinem tiefsten Herzen, weil es mich zutiefst bewegt hat. Eine Glaubensschule, die ich durchgemacht habe. Dann lese ich in der Vorbereitung, was in der Schwangerschaft man so, worauf man achten muss, dann lese ich etwas von so einer Nackenfaltenmessung, mit der man dann irgendwie irgendwas prognostizieren kann, ob das Kind gesund ist oder eben nicht. Und ich gucke, wann wir das halt machen sollen. Und wir haben komplett die Woche verpennt. Und bei mir steigt Panik auf. Kontrolle. Ne? Verlust von Kontrolle. Panik. Was denn jetzt? Und liebe Eltern, liebe werdende Eltern, wie auch immer, jeder hat seinen Weg, mit diesen Dingen umzugehen. Ich möchte nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Ich erzähle nur von unserer Geschichte, wie wir sie erlebt haben für uns. Was sollen wir machen? Sollen wir jetzt noch einen Bluttest hinterher schieben, der kostet ein paar hundert Euro, damit wir dann ganz sicher gehen, ob das Kind gesund oder eben krank oder was auch immer? Und Verena guckt mich an und sagt, wozu? was würde es ändern, wenn wir wissen, ob das Kind gesund oder ungesund ist? Oder da irgendwas nicht in Ordnung ist? Was würde das ändern? Würde es irgendetwas ändern in unserer Entscheidung? Würden wir es behalten oder dann aufgeben? Im selben Moment dachte ich, wie viel kann ich von dir lernen? Gott, was ist los mit mir? Ein paar Tage später sind wir zur Ultraschalluntersuchung gegangen. Dann war ich dann zum ersten Mal mit dabei. Und es ist so schön zu sehen mit diesem, du kannst da reingucken und du siehst das Kind und du denkst, es kann doch gar nicht sein, dass es hier. Und auf einmal sagt die Ärztin, das sind so Auffälligkeiten. Und zwar, als sie angefangen hat, so den Kopf zu scannen und da haben sich irgendwelche was gebildet? Zysten oder so, ne? Und dann sagt sie, und in ihrer ärztlichen Weisheit, damit ganz locker umzugehen, so von wegen, ja und so, ne? Aber ich hörte nur Auffälligkeiten, Zysten, und sie könnten ein Indiz eben für etwas Gravierenderes sein. Und deswegen schicken wir sie in 2, 3 Wochen später nochmal zu einer genauen Untersuchung ins Krankenhaus. Okay. Mit diesem komischen Gefühl bin ich dann schon so nach Hause gegangen. Verena war da ganz locker. Irgendwie, ich kann so viel von ihr lernen da noch. Und dann kam dieser besagte Montag, als wir da ins Krankenhaus fahren, zu dieser genauen Untersuchung. Und den Morgen, es war mein freier Tag und wir hatten vormittags diese Untersuchung und am Morgen bin ich in meine Andacht gegangen, in mein Gebet hinein und ich habe ein bisschen Lobpreismusik gehört und auf einmal höre ich, läuft ein Lied an und als ob mir Gott durch dieses Lied sagen möchte, als ob er mich auf irgendetwas vorbereiten möchte und ich spüre, wie ich Angst bekomme. Dann fahren wir los und es ist so eine gedämpfte Stimmung gewesen in der Fahrt wegen mir, nicht wegen ihr. Und wir fahren so die Straße entlang nach Hamburg rein und dann fahren wir so die Straße entlang und da laufen am Gehweg 2 Menschen mit Behinderung. Die laufen und stützen sich so gegenseitig und mein Blick wird dahin geworfen förmlich. Und ich denke so, boah krass, Gott, worauf willst du mich gerade vorbereiten? Und ich bekomme mehr Angst. Es ist nicht verrückt. Das eine predige ich, das andere lebe ich. Und ich spüre, als ob mich Gott auf etwas vorbereiten möchte. Und dann sitzen wir in diesem Wartezimmer und wir waren dort ganz alleine. Verena rechts neben mir, immer noch ganz gelassen. Und ich im Gebet. Und ich kam vor ihm mit meiner Verunsicherung und mit meiner Angst. Warum? Weil ich mir was ausmale, wie mein Leben zu sein hat. Die perfekte kleine Familie, das gesunde Kind. Und natürlich wünscht man sich doch ein gesundes Kind. Und damit komme ich vor Gott. Und Gott sagte mir in so einer inneren Stimme heraus, so, fang doch einfach mal an loszulassen. Das alles, was du gerade durchlebst, erlebst du, damit du einfach mal lernst loszulassen. Komm doch mal einfach bei mir an und vertrau mir. Nicht, dass es gut wird. Aber was heißt gut? Nicht nach meinen Maßstäben, sondern vertrau mir doch einfach, dass dein Leben und euer Leben in meiner Hand liegt, weil du dein Leben in meiner Hand legst. Vertrau mir doch. Und dann war das so ein Moment des Loslassens, eben wovon ich gerade gesprochen habe, und zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Er sagte mir auch so, es ist doch nicht dein Erzeugnis, es ist doch mein Erzeugnis. Es ist doch nicht dein Kind, es ist mein Kind, was ich euch anvertraue. Und er führt mich hinein in so eine tiefe Beziehung, aus dieser tiefen Gespräch und Beziehung heraus, dass ich in die Haltung komme zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Es ist ein Loslassen und es ist ein ruhen dürfen in ihm. dass er sagt, komm und ruh einfach in mir. Hab keine Angst. Was auch immer gleich passiert, ruhe in mir und hab die Gewissheit in mir, dass alles gut wird, egal wie es ausgehen wird. Und mir kamen die Tränen, flossen mir, weil ich meinen Kleinglauben gesehen habe. Und er mich füllt mit so einem Frieden und sagt, alles, was du brauchst in deinem Leben, ist das Ruhen in mir, indem du loslässt und sagst, dein Wille geschehe, was auch immer passiert. Und eigentlich ist das Ende der Geschichte jetzt gar nicht mehr notwendig. Aber es ist dann, hat sich herausgestellt, dass diese Zysten weg waren. Und dann sagt sie, hier ist alles gut. Und Verena war weiterhin so ruhig, wie sie immer gechillt ist. So. Und normalerweise hätte ich dieses Erlebnis nicht gehabt. Hätte ich jetzt aufgeschrien, oh Gott sei Dank. Oh Gott, danke. Ne? Aber in dem Moment war es einfach nur ein weiteres in ihm Ruhen. Und natürlich auch eine Erleichterung, aber es war ein davor abgeben, es ist nicht in meiner Hand. Warum sorge ich mich so sehr? Was kommt, kommt. Es ist dein Wille, wie auch immer was passiert. Ich bin in dir geborgen. Das ist Glaube. Und das ist, was ich lernen durfte. Und es hat mich zutiefst bewegt. Die ganze Fahrt über nach Hause und den ganzen Tag hinüber war ich in einem tiefen drüber nachdenken nochmal. Ich schließe die Predigt mit folgenden Worten. Hebräer 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Von den Dingen, die wir nicht sehen, die wir nicht fassen und nicht begreifen können. Und Gott sagt, ich habe sie alle in meiner Hand. Lass einfach los und vertrau mir. Glaube. Amen.